Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir euch durch die Weiten des Streaming-Kosmos navigieren, auf einer Eisscholle, durch das Eismeer der Streaming-Dienste, könnte man auch heute sagen. Ich bin Redakteur Max Wieseler und heute widmen wir uns mal wieder voll und ganz einer neuen Serie, die diese Woche frisch startet, und zwar die DC-Serie The Penguin. Nicht Penguin. Die habe nicht nur ich schon vorab sehen können, sondern auch mein Kollege Matthias. Hallo Matthias.
Hallo Max. Hallo da draußen.
Bist du bereit für einen pingutastischen Podcast heute?
Ja, du teaserst das so fröhlich hier an und ich bin gespannt, ob wir am Ende dieser Stunde noch lachend hier sitzen werden oder vielleicht auch weinend auf dem Boden liegen oder zumindest über Eisschollen.
Wir watscheln mit den Happy Feet jetzt in den Seriencheck. Genau, und damit geht's los. Ja, wir sprechen heute über The Penguin, das Serien-Spin-Off zum Spielfilm The Batman aus dem Jahr 2022. Ist schon 2 Jahre her wieder. Davon kommen 8 Folgen insgesamt. Das ist eine Miniserie und die startet am 20. September hierzulande bei Sky und Wow. Und da gibt's immer freitags neue Folgen. Und das ist nicht die einzige Comic-Verfilmung ja eigentlich, die diese Woche startet. Ich hätte ja gerne ein Podcast-Battle mit Marvel und DC gemacht, weil diese Woche The Penguin und Agatha All Along beide starten. Aber das passt leider embargotechnisch nicht. Es gibt ja immer so Embargos, ab wann man über die Serie offiziell sprechen darf. Und das hat leider bei der guten Tante Agatha nicht ganz hingehauen. Vielleicht sprechen wir nochmal über sie, wenn die Staffel durch ist. Deswegen widmen wir uns aber heute einzig und allein dem ikonischen Batman-Schurken und erforschen die dunkelsten Gassen von Gotham. Und oftmals haben wir immer nur, wenn wir so Serienchecks machen, nur so einen Teil von den Folgen gesehen. Diesmal haben wir aber die komplette Serie sehen dürfen. Also kriegt ihr unsere geballten Eindrücke und nicht nur so einen Ersteinblick. Wir wissen schon alles, aber wir werden natürlich nichts über Folge 1 hinaus spoilern. Keine Angst, aber ihr werdet, also keine heftigen Spoiler, aber dass ihr schon mal ein Gefühl bekommt, was für eine Serie The Penguin ist, und damit ihr das Ganze mal ein bisschen, wollen das Ganze mal kurz ein bisschen ordnen, was euch in diesem Seriencheck erwartet. Erstmal klären wir, wo sich diese Serie im großen DC-Kosmos einordnet und was ihr vorher wissen müsst zur Serie oder wissen solltet. Und dann schauen wir uns The Penguin im Detail nochmal näher an und sprechen über die Figuren, die Stimmung, die Inszenierung und unsere Eindrücke der Serie und damit natürlich auch über Stärken und Schwächen und womit sich The Penguin vielleicht vergleichen lässt. Vielleicht gibt es da ja ein paar Sachen. Genau, das Ganze, damit ihr einen schönen Rundum-Eindruck bekommt, wie wir beide zu der Serie stehen und ob sie sich für euch lohnen könnte. So, und bevor wir jetzt gleich loslegen, gibt's hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die 3 neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, Matthias, vielleicht so zum Einstieg erstmal, wie stehst du zu DC und Superhelden?
Jawohl. Im Allgemeinen.
Jetzt einfach das größte mögliche Fass aufmachen.
Also so in 3 Stunden, falls noch irgendjemand da ist, reden wir vielleicht auch irgendwann über die Pinguin-Serie. davor, DC, ich mag DC sehr gerne. Ich mag aber auch Marvel sehr gerne. Also ich möchte da jetzt nicht das eine oder das andere bevorzugen. Ich habe in den letzten Jahren nur festgestellt, glaube ich, dass ich ein bisschen mehr den Draht zu DC-Verfilmung momentan habe, weil die sich einfach durch die Bank filmischer anfühlen für mich. Wir haben ja, glaube ich, auch hier im Podcast schon das öfteren Mal über Marvel-Serien gesprochen und dass die so eine richtige, klare Filmsprache vermissen lassen, dass da oft ein austauschbarer Look ist. Und deswegen schlage ich jetzt auch direkt den Bogen zu The Batman, weil das ja einer der durchgedachtesten DC-Filme, überhaupt Superheldenfilme der letzten Jahre, ist der sich wirklich ganz genau überlegt hat, was soll meine filmische Identität sein, wie fühlt sich das Gotham an, dass wir hineingehen, was ist die Stimmung, was sind vielleicht die Vorbilder aus der Filmgeschichte, die wir uns ranholen können, und dann tauchen da irgendwie so zwischen Gotham Spurenelemente von meinetwegen einem Chinatown auf. Wir haben diese glühende Serienkiller-Geschichte im Regen, wo ganz viel orangenes Licht irgendwie durch Räume fällt und es fühlt sich alles unheimlich atmosphärisch an, und deswegen bin ich momentan vielleicht sogar ein Tick mehr Team DC. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ich mag auch alles, was Comic-Verfilmungen sind. Per se freue ich mich schon mal drauf, ob sie jetzt wirklich am Ende gut sind oder nicht. Was ich tatsächlich sehr gerne an DC in der Vergangenheit auch mochte, was sich aber wahrscheinlich ein bisschen ändert in Zukunft, dass es halt so viele unterschiedliche Interpretationen gibt von einzelnen Figuren. Das ist ja so das Gegenteil von Marvel, wo du das MCU hast, diese einheitliche Geschichte. Und bei DC hattest du halt so das Arrowverse, du hattest das Snyderverse oder auch noch einzelne Serien, die immer die ganzen Figuren ein bisschen anders interpretieren. Titans zum Beispiel, wo du auch einen Batman drin hast, der ganz anders ist als jetzt im Snyderverse.
Mit einem Blick auf alles, was bisher von DC verfilmt wurde, also egal ob, keine Ahnung, in diesem Jahrhundert, im letzten Jahrhundert, in Film oder Serie, hast du da so eine Lieblingsära, wo du sagst, das ist so für dich das Core DC, keine Ahnung.
Das Arrowverse war schon ziemlich cool. So
tatsächlich?
Am Anfang war das schon sehr aufregend.
Arrowverse habe ich sehr wenig gesehen, aber ich mochte damals die Supergirl-Serie, glaube ich, bin ich 1, 2, 3 Staffeln oder so reingekommen. Und da fand ich immer erstaunlich, weil die ja auch zu so einer Zeit kam, wo die DC-Filme auf der Leinwand sehr geprägt durch Zack Snyder waren und das heißt abgrundtief düster waren und halt so total von diesen Göttern, die sich auf der Erde prügeln, Gestus, und dann kommt diese DC-Serie daher und ist so hoffnungsvoll und irgendwie auch durchzogen von so einem Balanceakt zwischen, keine Ahnung, wie unschuldig, wie naiv kann das sein. Und ich weiß noch, da gibt's irgendwie so diesen Moment, so irgendwie das Traurigste ist, wenn Supergirl weint und du halt denkst, um Gottes Willen, was ist Furchtbares passiert, dass Supergirl weint so.
Das wissen wir Supergirl-Fans, sie existieren. Ja. Nee, ich finde das einfach so schön, dass du bei DC-Serien auch, dass es halt so unterschiedlich sein kann, so unterschiedliche Stimmungen und Genres. Also da kannst du sowas Buntes haben wie Supergirl, du kannst sowas richtig Düsteres, Horrormäßiges haben wie Swamp Thing, und also es ist halt alles möglich bei DC.
Ich finde es schön, dass sich noch jemand an Swamp Thing erinnert.
Ich erinnere mich noch an
die Swamp Serie, Thing, die abgesetzt wurde, bevor sie überhaupt zum Leben erwacht ist.
Ja, leider. Aber es wird ja demnächst eine neue Verfilmung geben. Mal gucken. So, wo wir bei neuen Verfilmungen sind, um den Bogen zu kriegen. Wir wollen erstmal einsteigen. The Penguin ist Teil eines kleinen Universums, was aufgebaut wird. Wie heißt das so schön? Es ist nicht das DCEU oder das DCU.
Genau, bitte bleibt bei uns. Das wird sehr verwirrend, wie viele verschiedene Universen es gerade bei DC gibt. Aber wir befinden uns hier in der Batman Epic Crime Saga, die bisher exakt aus einem Film und einer Serie besteht, nämlich The Batman aus dem Jahr 2022 und jetzt The Penguin aus dem Jahr 2024. Wir wissen ganz sicher, dass es einen The Batman Part 2 geben wird, in dem Robert Pattinson als dunkler Ritter zurückkehren wird. Matt Reeves, der Regisseur, der das Ganze in die Wege geleitet hat bei Warner Brothers, ist auch mit dabei. Und am Anfang war ja auch ein bisschen diese Idee, dass das erstmal gar nichts mit anderen großen Universen zu tun hat, sondern wir drehen hier einen losgelösten Film, weil wir einfach diese Batman-Figur haben, die ist zu wertvoll, die Geschichte ist zu gut. Man kann sie, du hast das schon gesagt, man kann diese Geschichten immer wieder neu interpretieren und es kommt dann jedes Mal so ein neuer Aspekt oder eine neue Nuance mit raus. Und DC hat ja dann eine ganz große Offensive gestartet, wo dann auch der Joker-Film als ganz eigenes Projekt ins Kino gebracht wurde und jetzt auch eine Fortsetzung dieses Jahr im Oktober erhält. Und bei Batman hat sich dann, ja, weiß nicht, der hat, glaube ich, so 700 Millionen oder so an den Kinokassen gemacht, kam ja auch noch so halb während der Pandemie eigentlich Definitiv ein großer Erfolg. Man könnte sagen, dieses Reboot hat sich gelohnt. Und dann war natürlich der Streamingdienst HBO Max da, der hungrig war nach Content, nach irgendwelchen Häppchen, die er sich da von den großen Blockbustern abschneiden kann, aus den Rippen leiern kann.
Wie viele DC-Serien von J.J. Abrams angekündigt waren ja. Mal.
Also theoretisch existiert ein komplett gestorbenes DC-Serien-Universum, von dem wir nie irgendwas sehen werden, weil auch nie irgendwas in Produktion gegangen wäre. Aber J.J. Abrams wäre da vermutlich so der Architekt hinter dem Ganzen gewesen. Aber eben auch bei The Batman, wir bekommen jetzt diese Pinguin-Serie, aber was wenige wissen, es ist nicht die einzige Serie, die da monatelang rumort wurde. Wir haben mindestens zwei andere Sachen überlebt schon.
In der Eine wird sogar schon ein Jahr vorher angekündigt, vor The Penguin.
Genau.
2022 war das und da waren die Serienpläne, eine Serie über das Gotham Police Department zu machen.
Ja.
Und da war es aber mal ein bisschen still um das Projekt. Das wurde dann so ein bisschen umgeformt, dass es dann doch eher in Richtung, es geht um das Arkham Asylum geht. Und dann wurde es jetzt dieses Jahr, glaube ich, bekannt, dass es komplett eingestellt wurde.
Ja, ich fand das auch immer sehr verwirrend. War das jetzt dieses Gotham und dieses Arkham-Ding, waren das zwei verschiedene? War das nur eins, was sich immer verwandelt hat? Wir haben ja da seltene Einblicke in, wie genau die Entscheidungen bei Warner Brothers oder so weiter getroffen werden. Wir lesen ja halt die Branchenblätter wie Variety, Hollywood Reporter und so. Und die haben das natürlich auch nur alles von ihren Insider-Quellen oder so. Es ist selten, dass es da eine offizielle Pressemitteilung gibt, wo jemand sagt, hey, wir haben diese zwei Projekte fusioniert und herausgekommen ist The Penguin. Aber ich glaube jetzt auch, wo wir die Gesamtheit von The Penguin gesehen haben, ohne jetzt zu viel zu verraten, kann man sich ungefähr vorstellen, da sind Aspekte mit drin, die Arkham als Ort irgendwie aufgreifen, das sind Aspekte mit drin, die irgendwie das Gotham Police Department mit thematisieren und ganz überraschend kommt das ja auch nicht, weil es auch beides schon Bestandteil von The Batman war und insofern würde ich jetzt sagen, völlig egal, wie viele Spin-offs wir aus diesem Universum bekommen, bisher ist es ein sehr eng zusammengezurrtes, überschaubares, geerdetes Universum, das sich jetzt nicht so sehr ins Fantastische lehnt und schon den Fokus auf, hey, wir machen sehr, sehr düstere, erwachsene Geschichten. Und
alle sind korrupt.
Genau, also manchmal, wenn da nicht jemand im Batman-Kostüm rumlaufen würde, könnte man auch meinen, man guckt irgendwie eine HBO-Serie wie The Wire oder so.
Genau, um das nochmal kurz aufzuklamüsern. Also das The Batman Epic, die The Batman Epic Crime Saga ist nicht Teil des DCU, was dann von Peter Safran und James Gunn gestartet wird dieses Jahr mit der Zeichentrickserie Creature Commandos und nächstes Jahr dann auf der großen Leinwand mit Superman. Und das Ganze läuft, also alles, was nicht zu diesem DCU gehört, heißt offiziell, glaube ich, DC Elseworlds.
Genau.
Und aber ist nicht alles, was DC Elseworlds ist, spielt auch im gleichen Universum, weil The Joker, also alles, was nicht mit The ist, ist der Joker. Joker spielt nicht in der gleichen Welt.
Ja.
Was schon ein bisschen schwierig für mich tatsächlich auszuklamüsern war während der Serie, wenn es dann wirklich so in das Arkham State Hospital geht, da ist das jetzt ein anderes als das in Joker?
Ich befürchte,
weil die beide halt so eine sehr realistische, geerdete Version von Gotham haben.
Ja, ich meine, als damals diese beiden Filme kamen, glaube ich, war ja auch so der Fan-Konsens, oh mein Gott, Robert Pattinsons Batman und Joaquin Phoenix Joker müssen irgendwie aufeinandertreffen. Wenn ich ganz ehrlich bin, die sind schon, also ja, auf den ersten Blick fühlen sie sich sehr ähnlich an, aber wenn ich mir beide Filme jetzt nochmal so direkt nebeneinander angucken würde, stellen sich doch irgendwie so sehr viele feine Unterschiede heraus und ich bin ganz froh, dass sie es erstmal getrennt halten. Ich meine, durch irgendwelche Multiversumstore kannst du ja jederzeit momentan alles zusammenführen, aber vorerst sind wir einfach nur beim Batman und beim Pinguin und vielleicht in ein paar Jahren endlich bei Batman Part 2.
Das hat damals das Arrowverse zuerst gemacht mit so einem Crossover-Event, wo dann einfach alles, was bisher existierte, in
das
einem
war
Multiversum.
Hier dieses Crisis on Infinite Earth. Ja, so.
Ist einfach alles verbunden. Genau.
Das ist auch die Tagline von der Cloud Atlas.
Matt Reeves ist so ein bisschen der Schirmherr, der hinter diesem, über diesem Batman Epic Crime Saga Universum thront. Er hat auch produziert Batman Cape Crusader für Amazon, die aber nicht dazu gehört. Das ist wieder was anderes, wieder eine andere Kontinuität. Die kann ich aber auch sehr empfehlen, weil die geht auch in diese sehr düstere Crime Noir Richtung. Aber hat halt, ist wieder eine ganz andere Interpretation von Batman und Gotham.
Und eine Zeichentrickserie, oder? Animationsserie.
Genau.
Yes.
Das soll natürlich kein Hindernis sein.
Nee, das nicht, aber ich meine, das ist ja ein Unterschied.
Steht Bruce Timm dahinter, der Schöpfer der besten Batman-Serie überhaupt. Genau, so. Dann wollen wir einmal kurz.
Du musst jetzt schon noch verraten, was die beste Batman-Serie ist.
Für alle, die das Series.
Aber das weiß ja nicht jeder. Also ich dachte jetzt, kurz Moment, Gotham? Sorry.
Nein, Titans Staffel 3. So, wir reden ja heute über den Penguin. Ja. Vielleicht sollten wir noch mal kurz klären, falls jemand nicht The Batman gesehen hat oder noch nichts von DC kennt. Was ist der Penguin? Was ist denn? Was ist The Penguin und wer ist der Penguin? Also viele kennen, die meisten kennen wahrscheinlich den Penguin am ehesten noch aus Batmans Rückkehr von Tim Burton, damals gespielt von Danny DeVito als der mit den Pinguin-Scherenhänden.
Ganz großartig, ja.
Ganz großartig. Genau, hier haben wir jetzt aber ein Spin-off zu The Batman. Das heißt, es knüpft direkt auch an diese Welt an. Und dort tauchte natürlich auch der Penguin schon mal auf. Der war gar nicht so präsent in Batman. Der war eher so eine Randfigur. Ja, aber die Auftritte, die er hatte im Film, die waren markant.
Ja, also ich würde sagen, der Hauptbösewicht in The Batman 2022 mit Robert Pattinson war definitiv der Riddler, gespielt von Paul Dano. Das war die Figur, keine Ahnung, die, glaube ich, am ehesten auch dieses Serienkillertum verkörpert, was sich der Film so ein bisschen auf die Fahne schreibt. Und auch interessant an dem Batman-Film war ja, dass das im Gegensatz zu vielen anderen ersten Superheldenfilmen keine Origin-Story war, sondern wir ausnahmsweise mal mitten ins Geschehen eintauchen. Ich glaube, Batman ist da schon in Jahr 2, nicht Batman Year 1. Er hat schon ein paar Erfahrungen gesammelt, ist trotzdem immer noch ein sehr junger Mann, weil Robert Pattinson auch ein sehr junger Mann ist. Aber er legt sich damit einigen zwielichtigen Leuten an und der Pinguin wird so ein bisschen eingeführt, also hier mit bürgerlichem Namen Oswald, Os, Kobbel, Pott.
Ohne das Le-Pott. Nur Cop. Besteht Pot, tatsächlich okay. Warner drauf, dass er in der Serie nur Cop heißt. Bitte nicht Cobblepot.
Oh mein Gott, das ist so peinlich. Und das Erste, was ich im Podcast sage, ist einfach das Falsche. Ich nenne ihn ab jetzt einfach nur noch Mr. Oz.
Die Comicfigur heißt Oswald Cobblepot. Genau.
Okay, ja. Ich nenne ihn einfach Pingu. Der liebe, freundliche Pingu.
Der Happy Feet.
Ja. Watschelt hier durch die Serie. Genau, der wurde so ein bisschen durch das ganze Mafia-Clan-Gefilde eingeführt. Also so der Riddler ist ein eigenständiger, denkender, zwielichtiger Schurke, der mit seinem Fernglas irgendwie die Leute des Nachts beobachtet und überhaupt nicht creepy ist.
Und sehr seltsame Methoden hat, um Korruption aufzudecken.
Oh ja, also man kann sich echt alles sehr kompliziert machen. Und fehlgeleitet und wie auch immer. Aber bei Batman, das ist ja auch schon bei den Nolan-Batmans sehr stark drinne gewesen, wenn ich da zurück an Batman Begins mit Christian Bale denke, gibt es ja auch diese ganzen großen Mafia-Familien oder später, wenn der Joker da hineinspaziert und ein bisschen Chaos stiftet. Also der Heath Ledger Joker jetzt in The Dark Knight. Man hat hier die Falcones, man hat die Maronis und der gute Oz ist ein so ein bisschen eine Handlangerfigur, würde ich sagen, in dem
Clubbesitzer, Drogendealer und Drogenhändler und Mafia-Capo.
Genau, in diesem ganzen Maroni-Kosmos. Gespielt wird er übrigens von Colin Farrell, einen wichtigen Fakt, den wir bisher komplett unterschlagen haben. Und
das kann man auch leicht vergessen.
Genau, ich habe gerade auch nochmal schnell auf die Wikipedia-Seite geschielt, um wirklich, da steht wirklich Colin Farrell, aber er verschwindet wirklich richtig stark in dieser Rolle. Nicht nur dadurch, dass er sehr viel Make-up trägt, auch irgendwie so ein Suit anhat, der seine Körperstatur definitiv verändert. Er hat ein humpelndes, hinkendes Bein und
deswegen watschelt er wie ein Pinguin.
Genau. Und auch das Gesicht ist ziemlich verunstaltet mit Narben, mit, Zähnen, die alles andere als freundlich aussehen. Auch irgendwie so ein Blick, wenn ich an Colin Farrell manchmal denke, dann selbst in einem Film wie Minority Report, wo er den Bösewicht spielt, könnten das eigentlich so richtig unschuldige Rehkitz-Augen sein, die einen da angucken. Aber hier siehst du nichts von Colin Farrells Gesicht und das ist sehr irritierend. Und dann ist auch die Art und Weise, wie er spricht, wie er sich bewegt, eigentlich wie er sich so wirklich seinen Weg durch dieses versiffte Gotham bahnt, da kann man wirklich vergessen.
Ich war total überrascht von seinem Dialektakzent, das ist ja so ein bisschen Jersey, die Richtung. Und dabei ist mir aufgefallen, ich habe The Batman damals auf Deutsch im Kino gesehen und ich kannte diesen Dialekt gar nicht.
Wie spricht er denn in der deutschen Fassung?
Deutsch.
Ach so. Deutsch.
Es gibt kein Jersey-Dialekt im Deutschen.
Okay, ja.
Nee.
Aber ich finde das witzig, dass du sagst mit diesem Jersey-Dialekt, ich vergesse nicht immer nur, oder ich vergesse manchmal auch komplett, dass das ja eigentlich in Gotham spielt. Und weil alles immer so nach New York und Jersey und weiß nicht was. Also so ist ja kein Geheimnis, dass das auch irgendwie das reale Vorbild von dem Ganzen ist. Und ich glaube, der Nolan hat ja auch schon hat ja am Anfang, glaube ich, Chicago so ein bisschen als Backdrop immer gehabt. Und ich glaube, für den dritten Teil, Dark Knight Rises, ist dann auch New York in sehr vielen Establishing Shots und so zu sehen. Natürlich immer digital ein bisschen modifiziert, damit man nicht auf einem Empire State Building in Gotham stehen hat, sondern vielleicht nur den Wayne Tower. Egal. Wir schließen direkt an die Handlung von The Batman. 7 Wochen später setzen wir ein und was ganz wichtig ist, was ihr wissen müsst, in The Batman.
7 Tage.
Was habe ich gesagt? Sieben Wochen? Nee, 7 Tage. Also
eine Woche.
Genau. Eine Woche, 7 Tage später. Da ist die Stadt quasi überflutet. Also wir kommen quasi rein nach einer großen Katastrophe. Der Riddler hat nämlich mehrere Bomben gezündet in seinem großen Masterplan, der letzten Endes nach hinten losgegangen ist. Aber das Interessante ist, er hat da so eine Art Katastrophenzustand in Gotham hinterlassen und nicht nur Bomben gezündet, die irgendwie so diese ganze Stadt betreffen, wo dann auch so eine gesellschaftliche Note irgendwie mit reinkommt und wie funktionieren jetzt diese ganzen Institutionen, welche Kräfte sind da am Werk, welche Posten müssen neu besetzt werden und so weiter, das irgendwie auf dieser urbanen Ebene, nee, sondern auch in dieser klaren Ebene musste eine wichtige Figur gehen, nämlich der Falcone-Chef, gespielt von John Turturro, der war halt nicht mehr unter den Lebenden. Und dadurch ergibt sich ein anderes großes Loch in der Stadt, nämlich wer führt jetzt diese Mafia-Familie an? Und da sieht halt der Pinguin seine große Chance gekommen. Colin Farrell will zum neuen Kingpin werden. Das ist, glaube ich, so die Prämisse, mit der wir hier in diese Serie reinstarten.
Ich glaube, so 2 Sachen, die man noch erwähnen könnte, was man noch so vorher mal so noch mal auf dem Schirm haben sollte aus The Batman, es spielt jetzt keine so große Rolle, ist zum Beispiel einmal auch, der Bürgermeister wurde ermordet. Mhm. Das ist die erste Szene in The Batman, die Eröffnungsszene, wo der Bürgermeister ermordet wird. Das bekommt man in der neuen Serie dann mal durch Fernsehbeiträge mit, dass gerade nach Ersatz gesucht wird. Und natürlich auch die Drogendrops spielen eine große Rolle in Gotham. Das ist eine spezielle Droge, so Augentropfen, die Leute heimmachen. Und über die verfügt quasi Oswald Cobb.
Also er ist dran am guten Stoff, I guess.
Genau, aber es könnte noch besseren geben. So, was ist denn so die Ausgangssituation der Serie? Du hast es eben schon so ein bisschen erzählt. Oz ist der nicht Cobblepot heißt, genau. Genau, der möchte halt dieses Machtvakuum für sich nutzen, aber der wird da auf Gegenwehr stoßen, weil er kann ja jetzt nicht einfach drauf loslaufen und sagen, ich übernehme jetzt die Macht, weil diese Falcone-Familie ist ja noch größer als der Kopf. Der ist eigentlich ja wie eine Hydra, die Falcone-Familie. Mhm. Der Kopf, der wächst nach. Und da steckt jetzt erstmal am Anfang der Serie ein gewisser Alberto Falcone an der Spitze. Der ist der neue Kopf der Familie. Der wird gespielt von Michael Siegen. Kennen viele, wenn sie die Amazon-Serie Mrs. Maisel gesehen haben. Da hat er die Hauptrolle gespielt als Ehemann. Oder Boardwalk Empire hat er auch sogar mitgespielt.
Das passt ja schon gut zum Tonfall hier.
Genau. Möchtest du daran vielleicht anschließen? Was passiert mit Alberto?
Ja, der Sohn denkt natürlich gleich, er hat das Erbrecht hier und überrascht den Oz, der eigentlich schon für sich, glaube ich, alles so zurechtgelegt hat. So, der dachte, der marschiert da jetzt rein, übernimmt den Laden irgendwie heimlich in der Nacht und kam ein Falcone, hatte natürlich einen Sohn. Wie konnte ich das vergessen? Aber da lernen wir auch schon eine Sache über Oz. Er ist unfassbar gut oder ich weiß nicht, ob gut, aber er ist sehr, sehr widerständig, wenn es darum geht, sich aus Situationen rauszureden. Also er macht das immer und immer weiter, egal wie schlecht seine Lügen sind. Er findet immer irgendein Detail, an das er sich festklammern kann und eine Situation so drehen kann, dass es so aussieht wie, nee, ich war doch nur da, um zu helfen und hey, lass mir dir unter die Arme greifen und hast du nicht eine Idee, wir können das ja zusammen machen und guck mal, jetzt bist du genau da in der Position, willst du das nicht machen und später und hier und da und da und das ist ein ewig langer Dialog, wo ich schon dachte, oh wow, wird diese Serie eigentlich nur in keine Ahnung, so 15 Minuten Passagen erzählt, wo wir in einer Einstellung irgendwie ein Gespräch anschauen. Das ist definitiv nicht der Fall. Fall, aber der Anfang lässt es vielleicht mal ganz kurz so wirken. Aber ich fand das auch sehr effektiv, weil dieses riesengroße Gespräch, und das ist jetzt kein Spoiler, das ist wirklich Teil der Prämisse, eben damit endet, dass Oz dann auch den Sohn von Carmine tötet. So mehr oder weniger.
Schock.
Aus dem Affekt heraus, weil
das
weil
bringt dann, ja schon eigentlich so seinen Charakter auch sehr gut so auf den Punkt. Er versucht sich immer so rauszuwieseln und kann sehr sympathisch sein. Mhm. Also du wirst da wirklich so eingelullt in dieses Gespräch. Aber wenn du ihn verspottest, dann zeigt er eine ganz andere Seite von sich. Und er nennt ihn, glaube ich, auch irgendwie dann einmal so spöttisch den Pinguin wieder.
Mhm.
Und da zückt er dann direkt die Waffe und schießt ihm ins Gesicht. So. Also da kann er auch, er schreckt nicht davor zurück.
Also ich fand das super spannend, weil du bist ja immer im Überlegen bei Oz, ist er jetzt wirklich so ein kriminelles Mastermind, ist einfach nur jemand, der Gelegenheiten wittert und dann irgendwie auf Biegen und Brechen versucht, da hinzukommen, oder ist er einfach nur jemand, der Sachen behauptet und eigentlich von gar nichts mehr Ahnung
du hat? Du hast das so schön bezeichnet wie, ist er ein Mastermind oder ein Tölpel?
Ja, oder ist er ein Tölpel? Und in diesen ersten 10, 15 Minuten, wie lange auch immer diese Sequenz dauert, finde ich, schwingt alles so ein bisschen mit durch und du bist die ganze Zeit am Ausloten, auch weil das Gespräch so viele Wendungen nimmt und zwischendrin denkst du, okay, vielleicht haben wir auch einfach das Setup und das sind jetzt die zwei Figuren, die uns jetzt die ganze Serie durch begleiten werden und wir erleben, wie die sich gegenseitig hochschaukeln oder auch nicht oder die ganze Zeit so ein Intrigenspiel machen und dann eben bricht kurz die Stimmung und es gibt diese eine sehr persönliche Beleidigung und er schießt ihn einfach und fühlt sich in dem Moment aber auch unheimlich ermächtigt. Hey, so leicht kann es sein, das hätte ich ja schon seit 10 Jahren irgendwie so machen können und eine Sekunde später wittert es, oh Mann, ich habe gerade den Falcone-Sohn erschossen, da gibt es ja noch mehr, wie rede ich mich denn da jetzt raus? Und dann ist er in so einem Panikmodus und trotzdem irgendwie bringt ihn dieser Panikmodus wieder auf eine Bahn, wo er sagt, okay, aber das ist jetzt die Taktik, die ich eben fahre, so ich habe jetzt irgendwie Mist gebaut, aber warum nicht den Mist irgendwie so zu mir diktieren lassen, wo ich hingehen muss. Also fand ich eigentlich ziemlich effektiv, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist das für eine Art von Figur, die wir in den nächsten 8 Folgen anschauen werden und was sind auch so ihre mehr oder weniger improvisierten Methoden, um irgendwie.
Und auch wie das Publikum zu der Figur stehen sollen, weil die Serie hat so eine Gratwanderung immer zwischen ist er kaltblütiger Killer und dann ist er wieder sympathisch. Also hier hast du in einem Moment, hier schießt er jemandem ins Gesicht und im nächsten spricht er plötzlich über Auto-Airfresheners irgendwie mäßig. Hat er so einen schäbigen Volvo auch so als Ersatzauto, den er anwirft und dann läuft erstmal noch 9-to-5 irgendwie gerade im CD-Wechsler. Also es gibt so viele eingestreute, witzige Momente, die ihn auch so die so Sympathien langsam aufbauen. Es gibt noch einen anderen Weg, wie diese Serie Sympathien aufbaut. Da sprechen wir gleich als übernächste Figur drüber. Aber es ist einfach sehr, sehr faszinierend, wie die Serie mit der Figur umgeht. Genau, und er ist halt so der Manipulator, der versucht jetzt eigentlich so, diese kriminelle Unterwelt möchte eigentlich gerne gegeneinander ausspielen. Einfach so einen Krieg am besten anzetteln, um dann am Ende als Sieger hervorzugehen. Und er möchte, sein Ziel ist eine ominöse Schiffsladung. Da hat er von Alberto erfahren. Er hieß Alberto, ne?
Der Sohn.
Alfredo, Alberto. Wie heißt er?
Also Alfredo wäre auch ein guter Mafioname, aber es ist tatsächlich, Alberto ist der Sohn von Carmine Falcone.
Der übrigens in den DC-Comics, der ein Serienkiller ist, aber in dieser Serie nicht, weil er tot ist.
Es ist eigentlich so ironisch, dass ausgerechnet The Batman, der ja eigentlich ein Serienkillerfilm ist, dann dieses Detail rausstreicht.
Ja. Genau, er versucht an eine gewisse Drogenladung ranzukommen, die das Drogengeschäft Gothams komplett revolutionieren könnte. Und das spielt ihm natürlich in die Karten. Wenn er daran kommt, dann hat er das Zepter in der Hand und kann die Macht an sich reißen. Genau, und er versucht dann immer zu seinen Gunsten irgendwie Menschen zu manipulieren, was dann meistens immer mit irgendwelchen Curveballs, die ihm in den Weg geworfen werden. Er muss immer on the fly so ein bisschen umdenken.
Er ist irgendwie jemand, der über so ein Nagelbrett läuft und sich wundert, warum es piekst die ganze Zeit. Aber sich auch irgendwie denkt, das ist der einzige Weg.
Wollen wir mal zu der zweiten großen Hauptfigur kommen? Weil er hat nämlich eine sehr gute Gegenspielerin.
Ja, wie sich herausstellt, das mit dem Hydra-Kopfhorn war ein sehr guter Vergleich, weil kaum ist das eine Falcone-Kind aus dem Weg geschafft, meldet sich das andere zurück. Aus Arkham Asylum kommt Sophia Falcone, gespielt von Christine Milioti, die ich jetzt, glaube ich, auch das erste Mal in so einer richtig großen Rolle irgendwie erlebt habe, als jemand, der auch noch nie eine Folge von How I Met Your Mother und so gesehen hat. Ist sie, ehrlich gesagt, ein ziemlich unbeschriebenes Blatt für mich gewesen und deswegen war das jetzt auch super spannend, sie in dieser Serie zu entdecken. Und ich glaube, selbst wenn ihr sie schon kennt, werdet ihr eine völlig neue Seite von ihr entdecken, weil die Figur, die sie spielt, tritt wirklich in ihre Einführungsszene so langsam in den Raum hinein und Os redet da noch groß und weiß nicht, ihr mit den Männern so und nimmt sie gar nicht so richtig wahr. Und dann kommt sie immer weiter und in den Raum und irgendwann fängt sie das Reden an und Os fühlt sich auch irgendwie so ein bisschen ertappt, weil das schon wieder was ist, was er gar nicht auf dem Schirm hatte, obwohl er ja eben eigentlich in sein Kartendeck reingeschaut hat und Moment, da war doch mindestens ein Royal Flush gelegen und jetzt auf einmal fehlen ungefähr 3 Karten, damit er diesen Royal Flush ausspielen kann. Wie ist das denn passiert? Nein, Und also das ist richtig stark. Sie kommt als unscheinbare Präsenz irgendwie in diese Serie und wird wirklich von Minute zu Minute, wo sie drin ist, stärker ausgebaut. Du hast zwar am Anfang dieses, oh Gott, ist sie überhaupt zurechnungsfähig? Warum hat sie denn der Vater nach Arkham Asylum gesperrt? Was ist denn da passiert? Ist das überhaupt eine Figur, die ihm Widerstand leisten kann oder ist sie psychisch irgendwie labil oder
weil
so?
Weil die Presse sie ja auch als Serienkillerin betitelt. Sie war jetzt 10 Jahre lang im Arkham Hospital, weil sie 7 Frauen ermordet haben sollte als Serienkillerin. Hangman, so heißt sie übrigens auch in den Comics, die Figur.
Okay, kein kreativer Name, wenn ich ehrlich bin. Aber umso besser ist die Umsetzung, wie sie irgendwie gegen alles anspielt, was ihr von außen drauf gestempelt wird und dann eben auch eine Figur ist, die Os definitiv mehrmals in dieser Serie aus der Reserve lockt und es auch ganz viele Begegnungen zwischen den beiden gibt, wo man auch jedes Mal wieder neu rausfinden muss, können die beiden jemals zusammenarbeiten oder werden die sich für immer auf den Tod hassen oder müssen die sich überhaupt auf den Tod hassen? Können sie nicht auch einfach getrennte Wege gehen? Ist da irgendwas möglich und was wollen sie denn jetzt genau? Also das
und dabei sind die sich eigentlich beide ziemlich ähnlich.
Ja.
Also sie sind beide so komplett unberechenbare Wildcards, die diese Serie ins Zentrum wirft. Sie wandelt auch so zwischen sympathisch und furchteinflößend. So im einen Moment hast du diese zerbrechliche Fassade, du hast schon fast Mitgefühl mit ihr und dann im nächsten Moment kann sie doch irgendwie so eine richtig brutale Tat irgendwie vollbringen, die dann alles wieder auf den Kopf stellt.
Sie wirkt aber immer eine Spur ordentlicher. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Aber
also ihre Tischmanieren sind nicht ordentlich. Das ist nämlich auch ein Running Gag in der Serie, dass sie immer mit den Händen isst, wenn sie irgendwo im Restaurant ist. Das hat sie anscheinend in Arkham so gelernt.
Gibt's aber ein paar sehr, sehr gute Szenen. Da musste ich an Babylon hier denken, wo Margot Robbie irgendwann auch diesen Ausraster hat, wo sie da in der feinen Gesellschaft ist und dann einfach anfängt, sich da an dem Buffet zu bedienen und alles irgendwie in sich hineinstopft. Und Margot Robbie, Fun Fact, hat auch mal Harley Quinn im Batman, im alten, im gestorbenen Batman, DCEU-Universum gespielt, aber vielleicht kommt sie auch nochmal, who knows. Was ich sagen will, Christine Milioti als Sofia Falcone befindet sich ehrlich gesagt auf dem besten Weg, um auch selbst zu so einer Harley Quinn zu werden. Aber ich glaube, das passiert nicht, weil das nicht mit den Comics übereinstimmt. Und außerdem haben wir gerade ja auch noch Lady Gaga als Harley Quinn. Das wäre ein bisschen viel Harley Quinn. Andersrum, wir haben
vielleicht
auch so viele.
Robert Pattinson seine eigene Harley Quinn.
Ja, ich meine, angemessen wäre es. Also ich finde auch, dass man das hier gerade als das Prio-Batman-DC-Universum machen sollte, zumal bei James Gunn ja noch gar kein Batman gecastet wird. Das ist mein Haupt-Batman momentan.
Das ist dein Haupt-Batman.
Ich meine, das Problem ist ja eher, dass sich die anderen in Frage kommenden Haupt-Batmaner irgendwie so selbst rausgekegelt haben oder rausgekegelt wurden, weil ich gehe nicht davon aus, dass wir jemals nochmal Ben Affleck und Michael Keaton sehen werden. Ich glaube, da war The Flash so der letzte Versuch, um diesen Ehren Leben einzuhauchen, aber es ging ja auch komplett nach hinten los, ja.
Das hier ist auf jeden Fall mein Hauptpinguin.
Dein Hauptpinguin? Tatsächlich, nicht Danny DeVito?
Na, das also, sie sind schon sehr unterschiedlich. Aber Danny DeVito hat schon auch so einen besonderen Platz im Herzen.
Ja. Aber das Tolle bei Danny DeVito ist halt, dass er die Figur komplett mit auf diese, das stammt halt aus dem Comics, das merkst du zu jeder Sekunde an. Und dann hast du mit Tim Burton, Regisseur, der das Ganze auch irgendwie als Wintermärchen einfach gestaltet. Und auch wenn hier der Pinguin von Minute zu Minute mehr Pinguin wird, falle ich doch immer wieder raus. Aus
nicht
der
wortwörtlich, er wird nicht wie Danny DeVito also zur Hälfte Pinguin.
Nee, genau, das passiert ja eben nicht. Aber
nichts also, übernatürlich.
Genau, wir bleiben auf dem Boden der Tatsachen. Aber das ist ja, glaube ich, weiß nicht, bei Pattinsons Batman funktioniert das sehr gut, weil sie eben auch der Bruce Wayne sehr gut mit realistischen, geerdeten Sachen vereinen lässt. Ich mochte auch schon bei den Nolan Batmans immer am meisten die Szenen, wo er gar nicht im Kostüm ist, sondern halt irgendwelche Bruce Wayne Sachen macht, sei das jetzt seine Firma in irgendwelchen coolen Moves retten oder sonst irgendwelche Absprachen mit Lucius Fox und so weiter. Aber ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Wie kriegst du so einen Bösewicht richtig cool in einer Comic-Verfilmung hin, wo du ihn seiner paar ikonischen, überlebensgroßen Details eigentlich beraubst? Mhm. Also, und vielleicht ist der Pinguin, klar, Burton lehnt sich da komplett rein in die Seltsamkeit dieses Bösewichts, aber ich glaube, hier ist so der stärkste Trumpf, den sie haben. Okay, wir haben jemanden, der ist sehr gut einfach in der Unterwelt vernetzt ist. Dadurch haben wir viel Andockpunkte an irgendwelche Lore aus den Comics und irgendwelche bekannten Namen, Falcons, Maronis und so weiter. Aber wir haben halt eben auch eine Figur, wo man mal in den Kopf reingucken kann und gucken, wie tief wir da bohren können. Und ehrlich gesagt, die Serie bohrt schon sehr tief und ist dann so eine Charakterstudie, die von A bis Z jeden Abgrund mitnimmt, der sich da irgendwo auftut.
Was ich noch erwähnen wollte, bevor wir mit Sophia abschließen.
Ach so, ja, oh Gott, sorry.
Was sich auch auf die Serie allgemein bezieht, sind einfach die tollen Dialoggefechte. Das hattest du eben schon mit Alberto gesagt, dass das wirklich so lange Dialogszenen und auch mit ihr einige, in denen sich die Machtverhältnisse ständig verschieben. Und das ist total faszinierend. Denn zum Beispiel ist dann Sophia in einem Dialog, in einem Gespräch, meist im Nachteil am Anfang. Und dann weiß sie aber so irgendwann genau die richtigen Knöpfe bei Menschen zu drücken, um selber die Oberhand über eine Situation zu gewinnen. Ohne, um das jetzt möglichst spoilerfrei zu halten, aber das ist total faszinierend, diese Dialoggefechte.
Say hat ja auch ein bisschen so zur Frage, so, was sagen Figuren und was wollen andere Figuren hören? Und da gibt es ja ganz viele, die sich in so einer Art Dienstleistungsverhältnis miteinander befinden, irgendwie sei das jetzt eine Geschäftsbeziehung oder so. Und also ich habe das Gefühl, weil am Anfang dachte ich, boah, die Serie könnte auch, glaube ich, in der Hälfte der Zeit erzählt sein, wenn nicht eben jede Szene so ausgedehnt wäre, jeder Dialog. Und dann denke ich mir immer, okay, es ist Prestige-TV und du hast irgendwie diese Schauspielenden da, die wollen natürlich das auch. Und also wirklich, das ist so exzellent besetzt hier und jeder geht da komplett in seine Rolle auf. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Und das Spannende ist dann was sagt man, was die anderen hören wollen. Und Du bist halt in jedem Gespräch, machst du diesen Prozess mit. Also vielleicht ist es deswegen auch nicht die perfekte Binge-Serie, weil sich dadurch so ein paar Dialogmuster und Figurenaufstellungen wiederholen. Ich habe es jetzt in drei Sitzungen geguckt, weil ich das erste Mal nur eine halbe Stunde tief reinkam. Aber das fand ich irgendwie ganz gut, so drei Abende irgendwie zu haben, wo ich so ein Stück hingetastet wird. Dadurch fand ich es jetzt nicht zu redundant, aber ich glaube, das kommt wirklich drauf an mit, will man einfach, dass diese Geschichte vorwärts geht, dann könnte es ein bisschen langweilig sein. Aber will man wirklich so jede Nuance irgendwie, jedes Wort über so eine Rasierklinge gehen sehen, dann.
Und das zählt auch alles aufeinander ein.
Ja, ja.
Also man wird dann am Ende auch dafür belohnt, wenn man schön die Charaktere durchexerziert hat.
Also es ist auch wirklich so eine Staffel, glaube ich, ich bin sehr froh, dass ich jetzt alles gesehen habe, weil gerade hätte ich die letzten zwei Folgen nicht gesehen, glaube ich, würde ich jetzt auch ein bisschen weniger gehypt sein, aber zu wissen einfach, dass dieser Bogen einmal komplett geschlagen wird und du am Ende so viele Antworten auf, jetzt nicht literally Antworten auf Fragen hast, sondern so viele Schlussgedanken auf zuvor aufgemachte Sachen. Hier können wir auch mal kurz hier Lauren LeFranc loben, die Showrunnerin
das
und
auf jeden Fall.
Serienschöpferin. Gell, haben wir noch gar nicht erwähnt. Aber sie hat auch jetzt noch nicht so die größte
Filmografie, sie hatte die Jumper-Serie Impulse mal gemacht. Steht die auf YouTube, oder?
Das hört sie extrem nach einer YouTube-Serie.
Und sie war auch lange Zeit Autorin bei Agents of S.H.I.E.L.D. Ist sogar gewechselt von Marvel zu DC.
Ja.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Kommt drüber, das ist ja nicht der Einzige.
James
Gunn.
Wir haben noch eine Figur, die wir auch noch erwähnen wollten. Vic Aguilar. Eine Figur, die gar nicht in den Comics existiert, die komplett für die Serie erfunden wurde. Die wird, wo wir eben beim Wechsel von Marvel zu DC waren, wird gespielt von Renzi Feliz. Der hatte die Hauptrolle in Marvel's Runaways.
Ah, das wusste ich
auch nicht. Aber Marvel's Runaways ist ja jetzt auch nicht die.
Ich glaube, ich bin der Einzige vielleicht, der diese Serie gesehen hat.
Ich habe zumindest Staffel 1 gesehen und es gibt mehr, oder? Gibt es?
Zwei Staffeln.
Zwei Staffeln, ja, okay. Nee, dann bist du vermutlich der Einzige, der es zu Ende gesehen hat.
Genau, er spielt hier so ein Street-Kid, quasi der Robin des Penguin. wenn der Penguin Batman wäre und einen Robin sucht, dann ist es Vic Aguilar. Das ist so ein Street-Kid, der sein Auto eigentlich gerade so ein bisschen auseinandernehmen will und Teile klauen will. Und den nimmt er dann unter seine Fittiche. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr interessante Dynamik zwischen den beiden. Am Anfang ist so ein bisschen, ist er seine Geisel? und er weiß selbst nicht so, muss ich jetzt mitspielen und ihm irgendwie als Handlanger dienen und als Fahrer wird er mich gleich abknallen und irgendwann sagt er ihm aber auch, also du hättest die ganze Zeit gehen können. Ich weiß nicht, ob man ihn in dem Moment glauben könnte, aber es ist auf jeden Fall, dadurch kriegt der Penguin oder Oz selbst noch so ein paar Sympathiepunkte einfach, weil sich da schon wie sowas Brüderliches zwischen den beiden entwickelt.
Also es ist definitiv so eine Beziehung, wo ich auch die ganze Zeit nach jeder Folge dachte, wo stehen wir denn jetzt so? Wie halten sie es noch zusammen aus? Und nicht? Und ich liebe auch den Moment, wo Vic irgendwie so quasi nach seinem ersten Tag mit Oz irgendwie nach Hause kommt und so, oh mein Gott, wie soll ich denn das für den Rest meines Lebens durchhalten? So, ja, ja, so, so, gell. Und also er ist definitiv eine Figur, die auch besser wird, je länger die Serie geht, weil er auch
weil der kommt so unschuldig eigentlich so in die Serie rein, so dieses arme, stotternde Kind, natürlich, der vielleicht ein Auto gerade kurz schließen wollte, aber wird er halt so von Oz in diese Welt, diese kriminelle Welt eingesogen und muss halt selber, wird davon verführt von dieser Welt und für sich entscheiden, will er Teil dieser Welt sein oder nicht. Und dann gibt's dann halt auch irgendwann so einen Punkt, an dem er sich entscheiden muss, was ich auch sehr interessant fand.
Naja, und vor allem ihn im Zusammenspiel, ist jetzt keine weitere Hauptfigur, aber ich glaube ganz wichtig, um so ein bisschen dieses familiäre beziehungsweise Sympathieumfeld von Oz zu skizzieren. Es gibt auch noch eine Mutterfigur, sehr die da mit drin ist. Und das ist natürlich Oz und seine Mutter, ist schon eine Beziehung allein. Aber jedes Mal, wenn Vic da mit reinkommt, finde ich das auch nochmal interessant, weil da vergesse ich dann komplett, dass ich gerade eigentlich eine DC-Serie schaue. Und es könnte auch wirklich irgendwas sein, was aus so einer Welt wie eben The Wire rausgerissen ist. Also gerade auch diese Beziehung, ich musste ständig an The Wire Staffel 5 denken. Das ist ja die Schulstaffel irgendwie mit dabei, wo es ja auch immer. Oder ich meine, das zieht sich auch durch die gesamte Wire-Serie eigentlich. Du hast irgendwie, wir sind in Baltimore, auch alles vom Verbrechen durchzogen. Die Polizei versucht vergeblich irgendwie da Arbeit zu leisten, um die Kriminalitätsrate runterzukriegen. Und dann natürlich auch immer dieser Konflikt mit der Generation, die nachkommt, rutscht die einfach in das Gleiche hinein oder finden wir irgendeinen Weg da raus? Und das passiert in allen The Wire Staffeln, aber ich denke irgendwie so, oder ist das die vierte, die Schulstaffel? Die fünfte ist, glaube ich, die.
Fragen, das ist die große Lücke in meiner Serie. Okay,
ich glaube, es ist die vierte Staffel, die den Fokus so ein bisschen auf Schuleinrichtungen und so weiter legt und die fünfte hat dann, glaube ich, so den Presseapparat noch mit als zusätzliche Perspektive auf das Ganze. Egal, das hat da immer so ein kleines Echo irgendwie in The Penguin für mich gehabt und das fand ich eigentlich super interessant, dass man dadurch diese Perspektive noch reinbekommt. Vor allem, weil die Beziehung zwischen Oz und seiner Mutter irgendwann ja auch von sowas, was erstmal nur so traurig irgendwie wirkt und ja, so trostlos, eigentlich unspektakulär. Sie ist da in ihrer einsamen Wohnung und weiß nicht, ist allein und friert und weiß nicht was. Und später, weiß nicht, sagt die Serie, hey, ihr seid doch hier für so ein Psychodrama. Was ist, wenn wir nicht direkt so Psycho von Alfred Hitchcock hochgucken oder so? Also keine Ahnung, kein Spoiler jetzt. Haben wir auch schon wieder einen Serienkillerfilm mit drinne. Aber ich war wirklich begeistert. Ich dachte nach 5 Folgen mit, okay, die Serie hat jetzt schon das meiste ausgepackt, was sie irgendwie zu den Figuren zu sagen hat. Und jetzt begeben wir uns so Richtung Zielgerade, wo nur noch so Mechanismen ineinander greifen. Aber ehrlich gesagt, dann packt sie irgendwie so die größten Hammer aus, was so, wir deklinieren wirklich diese Figur von vorne bis hinten durch. Und
das ist schon richtig spannend. Ja. Frances Cobb heißt sie übrigens, gespielt von Deirdre O'Connell, die auch in Daredevil übrigens mitgespielt
hat. Tatsächlich.
Ich bringe jetzt nur die ganzen Marvel-Verweise. Ja. Wer hat alles schon bei Marvel mitgespielt? Genau, das ist aber auch in der ersten Folge schon gleich klar, dass sie an Demenz erkrankt ist. Und das wird natürlich auch dann im Verlauf immer schlimmer und immer tragischer. Und es reißt einem schon so ein bisschen das Herz raus, die Serie teilweise.
Ja, also ich glaube, wir können aus Spoilergründen jetzt nicht tiefer mit reingehen. Nee. Aber ich war wirklich, das ist so eine der Beziehungen, wo ich absolut begeistert war, wie weit sie geht, wie oft sie auch diese zwei Figuren nochmal umstellt. Also es ist ja selbstverständlich, dass Sofia Falcone und Oz sich irgendwie in die Haare kriegen und mal kurz vielleicht zusammenarbeiten, um ein Ding zu drehen, weil der Feind meines Feindes ist mein Freund, und dann stellt man fest, nee, der Feind meines Feindes ist auch mein Feind oder so. Das ist, glaube ich, komplett offensichtlich, dass das einfach in dieser Dynamik ist, aber dass irgendwie so der Bösewicht, der, weiß nicht, manchmal so wie, er ist in Kontrolle, aber vielleicht ist er auch einfach nur so ein trauriger Sohn.
Das ist halt dieses kriminelle Mastermind, das ist halt so eine Rolle, die er spielt, um aufzusteigen.
Genau, ja.
Aber wer ist er wirklich? Und das erfahren wir dann halt durch seine Mutter,
ja.
Ob er halt wirklich auch im Privaten so ist, wie er wirklich ist, oder vielleicht dort auch eine Fassade irgendwie, ja. Eine Maske aufgesetzt hat.
Und wer weiß, welche Fassaden die Mutter alle aufgesetzt hat. Also so das ist echt so wirklich, also ich bin, als ich das gestern geschaut habe, dachte ich nur so, Spleak. Ich weiß gar nicht.
Ja.
Es gibt leider keine perfekte deutsche Übersetzung dafür. Ich habe gestern irgendwie so.
Niederschmetternd?
Ja, aber ich weiß nicht, Bleak drückt
trostlos,
für mich nochmal. Ja,
hoffnungslos.
Ja, aber das alles in einem Wort ist Bleak für mich so. Ja. So es gibt nicht so dieses eine deutsche Wort, was es auf den Punkt bringt. Und das ist einfach nur Wahnsinn.
Wenig Hoffnung.
Ja.
Genau, und dann gibt es halt noch eine ganze Reihe weitere Nebenfiguren, die jetzt aber tatsächlich alle jetzt eher kleinere Auftritte haben und jetzt nicht so die großen.
Ja, vielleicht für alle Batman, DC-Heads. Also Salvatore Maroni ist ja, glaube ich, noch so eine größere Figur aus dem Cosmo gespielt, hier ganz toll von Clancy Brown. Den kann man irgendwie noch erwähnen, falls ihr wissen wollt, Moment, kommen jetzt überhaupt Batman-Charaktere vor oder ist es komplett losgekapselt? Aber ja.
Das frage ich mich auch, was sie noch mit der Eve Carlo machen. Das ist eine, Escort-Dame, die mit Oz zusammen ist, in so einer echten Beziehung, vielleicht nicht ganz echten Arbeitsbeziehung. Genau, und der Nachname Carlo, der da bei DC-Comic-Fans, da läuten schon die Alarmglocken. Es gibt nämlich in den Comics einen Basil Carlo und das ist der Clayface.
Ah, okay.
Das ist der bürgerliche Name von Clayface. Aber ich weiß nicht, ob die Serie oder ob das Epic Crime Universe irgendwas mit dieser Figur in die Richtung vorhat. Zumal Clayface ja auch eigentlich eher eine Figur ist, die schon ins Fantastische dann abdriftet.
Ja, ich meine,
würde ich mir wünschen. Also da gibt es eine sehr tolle Folge in diesem Batman Cape Crusader über Basil Carlo, wo das wirklich so an so einem Hollywood-Serienkiller-Schwarz-Weiß-Film, wo sie einen Film drehen und dann ein wirklicher Serienkiller dort umgeht. Sehr, sehr spannend gemacht.
Gespielt von Carmen Inyogo. Genau. Bekannt aus The Girlfriend Experience, Staffel 2. Sehr gute Serie, schaut sie bitte, falls ihr sie noch nie gesehen habt, weil da befürchte ich auch, dass Max und ich die einzigen Menschen sind, die sich daran noch erinnern. Und Fantastic Beasts ist sie als hier Zaubereiministerin von den USA, glaube ich, dabei. Und das ist auch eine tolle, also jetzt wieder zurück in der Welt von Oz. Also nein, oh Gott, nicht die Welt von Oz, aber wisst schon.
Wonderful
Oz. Ja, ja, das Gotham von Oz, dass Eve und Oz ja definitiv 100% so eine Beziehung haben, wo du dich auch jedes Mal fragst, wer benutzt hier gerade wen, wer sagt gerade wem, was er hören will und warum reden die überhaupt miteinander? Gibt es da überhaupt was Aufrichtiges, was zwischen diesen Figuren existieren kann? Und am Ende ist es dann doch verblüffend viel, ich weiß es nicht.
Wir dürfen leider noch nicht spoilern,
ja.
Da ist, wie diese Geschichte zwischen den beiden, in welche Richtung die geht, da saß ich vor dem Fernseher und dachte, oh. Ich hatte mich eigentlich tatsächlich erst sehr gefreut, dass Theo Rossi mitspielt.
Oh ja.
Juice aus Sons of Anarchy und in Marvel Luke Cage hat er auch mitgespielt, um nochmal ein Marvel-Gesicht reinzubringen, als Dr. Julian Rush, ein Psychiater aus dem Arkham State Hospital. Aber seine Rolle war dann doch leider eher so eine Randnotiz.
Ja, und vor allem, also ich meine, Theo Rossi musste eigentlich schon als den härtesten Gangster überhaupt da besetzen. Das ist so ein bisschen wie, als holst du John Bernthal rein und gibst ihm dann alle Sympathiepunkte in The Bear. Aber nee, Theo Rossi ist schon sehr gut gecastet, ja.
Dann, worüber ich noch gerne sprechen wollte.
Oh, dürfen wir ganz kurz noch einen Menschen erwähnen? Ich meine auch jetzt nicht.
Erwähne noch einen Menschen.
Ja, also so, ich meine, es gibt noch einen größeren Gastauftritt, den könnt ihr selbst herausfinden und euch fragen, was da los ist. Aber Michael Kelly von House of Cards Fame spielt hier mit.
Ach, natürlich, und Johnny Vitti.
Ja, genau so. Wie konnten wir das vergessen?
Doug Stamper. Wie konnten wir Doug Stamper vergessen?
Wie konnten wir nur?
Der auch schon eine DC-Rolle hatte in Man of Steel. Da war ein Journalist.
Ja, ich erinnere mich. Ja, wow, krass. Das habe ich, das hatte ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich habe gar nichts groß zu Michael Kelly zu sagen. Ich will nur sagen, dass diese Serie so gut gecastet wird. Du siehst irgendwie diese Figur da auftauchen und okay, es ergibt von vorne bis hinten Sinn.
Das ist ein Doug Stamper.
Ja, macht weiter so.
Er spielt, glaube ich, auch die gleiche Rolle. So die Thematik, die wollte ich nochmal gerne drauf zu sprechen kommen, so die sich so durch die Serie zieht, abseits jetzt von den Figuren, weil ich die sehr schön finde. So ein großes Thema in der Serie ist so Klassengesellschaft und soziale Ungleichheit, worum es ja auch in diesem Epic Crime Universe anscheinend geht, weil es ja auch in The Batman so ein bisschen thematisiert ist. Und das sind so wirklich so zwei komplett gegensätzliche Sachen. Du hast The Batman, was eigentlich so in dieser Metropole spielt von Gotham, und jetzt The Penguin eher so in den Randbezirken. Und halt in der Serie geht's halt eher darum, dass so Kriminalität ist so ein bisschen die einzige Aufstiegschance für diese perspektivlosen Außenseiter, die so in diesen Randbezirken leben von Gotham City, auf die die Reichen hinabblicken. Und das ist halt wirklich, wird das in Gotham selbst halt wieder gespielt. Du hast so diese dreckigen, kaputten Außenbezirke und dann siehst du im Hintergrund immer diese glänzenden Skyscraper, die so auf sie wertend hinabblicken. Und so diese zwei Welten, die so miteinander kollidieren. Das finde ich, hat die Serie sehr, sehr schön gemacht.
Das ist auch ein weiterer The Wire-Aspekt in dem HBO Best of The Penguin. Wo ja auch, vielleicht sollten wir auch noch die andere große HBO-Serie erwähnen, die, glaube ich, noch eher mit dem Ganzen hier in Verbindung gebracht wird, nämlich die Sopranos. Haben ja vielleicht ein paar Leute schon gesehen.
Die habe ich sogar gesehen.
Ja,
da gibt es auch eine Mutter-Sohn-Beziehung.
Genau, das dachte mir jetzt auch in den letzten Folgen. Also so klar, die Sopranos-Sachen liegen irgendwie so auf der Hand, weil eben der Fokus ist, wir sind hier ein ganz großes Gangster-Drama aus dem Hause HBO. Naja, da musst du nicht weit suchen. Da hast du dann eben sowas wie Boardwalk Empire und eben die Sopranos als eine der Serien, die irgendwie diesen Prestige-Serien-Boom überhaupt losgetreten hat, dann in den Ende der 90er, Anfang der 2000er. Aber ja, spätestens wenn Sopranos hat ja auch einen Mafia-Boss als Charakter, so einen klassischen Anti-Helden. Du weißt nicht, ist er jetzt sympathisch, ist er vielleicht der grausamste Mensch überhaupt? Das fragst du dich auch die ganze Zeit bei Oz, und Sopranos hat ja das Geniale gemacht, dass sie von Anfang an ihn auch so in Therapiesitzungen gesetzt haben, um irgendwie so eine zusätzliche Ebene noch reinzubringen. Das macht jetzt Pinguin nicht unbedingt, aber du hast trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, es gibt sehr viele Figuren, die da sind, um ihn so durchzupsychologisieren, und ich weiß gar nicht, ob man noch so eine klassische Gangstergeschichte erzählen kann, ohne dass die Hauptgangsterfigur oder meinetwegen dann Walter White oder wer auch immer, dass die nicht so komplett zerrissen sind und du erstmal alles auf dem Boden aufsammeln musst und wieder irgendwie so in das Jackett des Pinguin reinstopfst, was er an Einzelteilen mitbringt. Finde ich auch sehr stark. Und das Gleiche, dass sie ja dann im Endeffekt auch nicht nur auf die Figur, sondern eben auch die Umgebung beziehen, wo er sich befindet. Diese Stadt ist am Leben, das Gotham. Und ich glaube, das ist auch was sie gut von dem Batman-Film mit Robert Pattinson rübertragen. Also der hat es sich auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, nicht nur eine Superheldenfigur an austauschbaren Orten zu zeigen, die einfach die Welt rettet, wie wir es vielleicht bei vielen Avengers-Filmen oder so haben, die ja also literally in Endgame in so einer nicht definierten Dreckwüste am Ende kämpfen. Also wo die Frage ist, um was geht's da? Wo sind wir da hier? Und bei Marvel habe ich oft die Beobachtung gemacht, da geht's wirklich um diese Superheldenfiguren, die Anzüge, die sie haben, die Stars, die irgendwie dahinter stecken und so, die sind da wirklich 100% der Fokus, während die Batman-Epic-Crime-Saga Batman eher als eine Figur im Regen sieht, die vielleicht sogar komplett untergeht, wenn du nicht genau hinschaust, weil die Lampe da hinten ausgefallen ist. Aber das ist schon die Frage, warum ist die Lampe ausgefallen? Warum bringt es die Stadt nicht hin, diese Lampe zu reparieren? Und das ist jetzt nur ein ganz unschuldiges Problem im Gegensatz zu den anderen Sachen, die hier klaffen.
Du hattest eben auch mal schön das Wort gesagt, Anti-Held. Da würde ich tatsächlich sagen, da macht die Serie tatsächlich eher das Richtige, dass sie sagt, das ist ein Superschurke aus den Comics und sie versucht den nicht zu verharmlosen im Endeffekt. Nee. Weil das ist so, was man jetzt zum Beispiel auch im MCU zum Beispiel hat, dass du dann sagst, okay, wir nehmen jetzt so einen Bösewicht und dann machen wir seine Redemption-Story und er erweicht dann unser Herz und wird doch ein Anti-Held, ein Held.
Aber könntest du Tom Hiddleston widersprechen?
Und das finde ich aber in dieser Serie halt sehr, sehr clever gemacht. Die Serie baut viel Sympathien für ihn auf, lässt uns mit ihm mitfiebern, so, oh, wird er es diesmal schaffen, seine Intrigen durchzusetzen. Und sie schreckt aber auch nicht davor zurück, uns den Boden und unter den Füßen wegzureißen. Also ich habe mich tatsächlich schon ein bisschen dafür geschämt, dass ich Sympathien für ihn hatte teilweise. Und das Gleiche macht sie auch mit Sophia. Du hast dann in dieser einen Folge, ich sage jetzt nicht welche, wo so sehr viele, wird sie als so eine tragische Figur aufgebaut und du kriegst sehr viel Mitgefühl. Und am Ende dieser Folge begeht sie eine sehr krasse Schreckenstat.
Ja, ja. Ich meine, eigentlich ist die Serie spielt ja jetzt in diesem Punkt wirklich nicht mit verdeckten Karten, weil das Erste, was wir erleben, ist ja dieser Mord, der einfach so passiert. Und dann merkt er so, oh Mist. Und ich habe mich aber, ja, ich weiß nicht, ob ich mich ertappt hat oder so, aber zumindest bin ich auch viele Sachen einfach mitgegangen und dachte, könnt ihr diesen Ost bitte in noch eine unangenehmere Situation gerade reinmanövrieren, weil ich auch unheimlich viel Spaß gerade damit habe, einfach herauszufinden, wie schafft das sich rauszureden, selbst wenn es einfach nur diese Dreistigkeit gibt. Und ich meine, das ist ja dann auch wieder super spannend. Du hast ja vorhin schon gesagt, wir sind hier in einer Stadt, die ist überflutet, Katastrophenzustand. Menschen wissen nicht genau so, wie geht's jetzt weiter, wo ist unser nächster Bürgermeister oder so, schafft es vielleicht dieser Pinguin sogar bis hoch zum Politiker zu werden, gibt's ja auch schon diverse Comic-Vorbilder oder weiß nicht, bei Marvel jetzt, weiß nicht, war ja auch lange Zeit Gerücht, dass irgendein zukünftiger Spider-Man-Film sich den Kingpin zum Bürgermeister nennt.
Das macht doch die Daredevil-Serie nächstes Jahr.
Ja, I don't know. Ja, also irgendwas gab's ja da in diese Richtung. Und dann dachte ich mir, geht der Pinguin auch dahin, dass quasi dieses Crime-Business, dem wir hier bei der Entstehung und oder der Neuerfindung zuschauen, dass das auch nur noch so eine Zwischenstation ist, dass er eigentlich noch viel weiter höher hinaus will. Weil wenn er dann erstmal der Bürgermeister ist, dann ist er ja schon noch mal eine Spur unantastbar. Weil wer halt offensichtlich kriminelle Sachen in Gotham macht, kann theoretisch auch belangt werden. Von, weiß nicht, der Polizei, von den drei Polizisten, die nicht korrupt sind. Wo ist Officer Martinez, wenn man ihn braucht? Und dann fand ich ja eben interessant mit, okay, der Pinguin bewegt sich theoretisch in so eine Position, wenn du ihn mitten auf der Straße sehen würdest, würdest du ihm nie über den Weg trauen, weil er einfach unheimlich wirkt, wie so ein richtig rachsüchtiger, schreiender Mann, der, weiß nicht gleich, irgendwas macht, aber die Art und Weise, wie er redet und wie er immer wieder irgendwelche Sachen wiederholt, wie er Lügen wiederholt und erinnert einen schon so an so ein paar politische Figuren da draußen. Dachte ich, die kommt vielleicht auch gerade zu einer sehr interessanten Zeit irgendwie diese Serie raus. Dieses, wir reden uns oder wir prügeln uns durch Reden den Weg dahin, wo wir hingehen wollen. Und egal wie falsch das alles gerade ist, irgendwie kommt er weiter. Und das ist, also wirklich, war manchmal verdutzt. Und dachte, boah, du hast selbst mich gerade irgendwie davon überzeugt, obwohl ich ganz genau weiß, was du schon alles getan hast und dass das, was du gerade tust, nichts mit deinen wahren Absichten zu tun hast und dass du hier wirklich die schrecklichsten Dinge in irgendwas verdrehst, was dir irgendwie so, oh, ja, stimmt, vielleicht, und nee.
Wenn er eine Inspirational Speech erhält, dann kann man ihm nur folgen. Du hast eben
bis schon er dann die nächste dumme Sache macht.
Du hast eben den Kingpin schon mal erwähnt, das wollte ich auch noch erwähnen. Da hat mich tatsächlich sehr oft die Serie auch gerade am Anfang sehr an diese Marvel-Netflix-Serien erinnert.
Konkret, so Daredevil Staffel 1 oder
konkret
so.
Halt auch Daredevil, einfach so wie sie aufgebaut ist, so dieses düstere, crime-mäßige und erinnert schon sehr an den Kingpin teilweise. Und nicht nur, weil er auch teilweise ein weißes Jackett einmal in einer Szene anhat. Aber halt auch dieser charmant auftretende Gangster, der dann so komplett krasse Gewaltausbrüche mittendrin hat. Also der hat mich schon ein bisschen erinnert an den Kingpin.
Er hört weniger klassische Musik, aber
und auch so der Aufbau der Serie hat mich sehr an diese Marvel-Netflix-Serien erinnert. Netflix-Serien haben immer dann so die obligatorische Flashback-Folge kurz vorm Ende und dann, oh nein, jetzt kommt Flashback in Folge 7 und es ging mit einem Flashback los.
Ja.
Was natürlich nicht schlecht ist, weil die war ist halt eine der besten Marvel-Serien überhaupt, Daredevil.
Ja, ja.
Also es gibt schlechtere Vergleiche.
Ich frage mich gerade, also ich muss gestehen, die Netflix-Marvel-Serien fand ich am Anfang super spannend zu verfolgen, aber die sind jetzt nicht so wirklich irgendwas, wo gut gealtert sind in meiner Erinnerung.
Hast du nicht noch alle krassen Entwicklungen aus Iron Fist im Kopf?
Ja, ich glaube, Iron Fist ist eines der Probleme, warum ich da irgendwann so wirklich die Lust dran verloren habe, mich überhaupt noch in diesen Kosmos rein denken. Deswegen hoffe ich, dass das mit dem Pinguin nicht passiert und finde auch die 8 Episoden und der Fokus, den sie legen, ist schon alles überschaubar. Und weil du jetzt sagst, es erinnert dich viel an diese Netflix-Serien, ist es nur sowas rein aus dieser erzählerischen Perspektive oder ist es auch irgendwas aus so einer ästhetischen Sicht auf das Ganze?
Also zumindest, es sieht beides nach New York aus, was New York ist. Ja, aber dieses Street-Level-mäßige, dieses sehr, sehr geerdete, was, das hatten die ja auch so, selbst Jessica Jones, so eine Superheldin, eigentlich so eine Frau mit Superkräften, hast du trotzdem, das ist ja so ein Psychodrama komplett mit David Tennant als Bösewicht, ganz fantastisch.
Oh, ich glaube, das ist auch, also so wahrscheinlich Luke Cage weniger und Iron Fist, aber diese David Tennant, Vincent D'Onofrio Parallelen hier zu dem Pinguin mit, wie sehr können wir
manipulieren.
Ja, genau, ja. Ja.
Hat mich schon tatsächlich so ein bisschen erinnert. Aber ich glaube, ästhetisch sieht sie noch ein bisschen besser aus, die Pinguin-Serie.
Ja, definitiv. Also ich bin da ja sehr gespalten. Und wie gesagt, ich komme irgendwie von The Batman, der für mich so einer der filmisch durchgestyltesten Superheldenfilme der letzten Jahre ist. Und da war auch irgendwie diese Grunderwartung da, vielleicht schafft das die Serie, das weiter zu transportieren. Und die Wahrheit ist, nee, überhaupt nicht. Aber sie ist auch nicht wirklich dran interessiert. Das ist nicht so wie bei vielen MCU-Serien, wo ich das Gefühl habe, theoretisch versuchen sie den einen Hausstil, den sie sich etabliert haben, auch jetzt in den Serien zu machen. Aber das sieht dann eigentlich nur noch schlimmer aus, weil sie halt nicht mal den Bombast haben, der bei den Kinofilmen vielleicht viel kaschieren kann oder so. Aber hier glaube ich schon, die ist nicht nur inspiriert von sehr großen HBO-Serien wie die Sopranos und die Wire, sondern auch sehr inspiriert von dem, was HBO in den letzten 20, 25 Jahren als den Prestige-TV-Look etabliert hat. Also wir haben sehr viele Szenen, die so aussehen, als sind sie halt gerade mitten auf der Straße in New York gedreht, aber sie haben alle noch so dieses gewisse Etwas, was sie irgendwie wegbringt von dem sehr schlampigen Color Grading bei, weiß nicht, Netflix-Serien oder so, oder von diesem, weiß nicht, dem Look, den jetzt irgendwelche CW-Serien oder so aus dem Arrowverse hatten, was ja auch nochmal eine eigene Ästhetik an sich ist. Und ich finde das eigentlich interessant, dass so viele verschiedene Ästhetiken da existieren, aber wenn es dann eine davon ist, dann ist, glaube ich, der HBO-Look schon eine der stabilsten Grundlagen, auch wenn ich irgendwie ein bisschen.
Man lernt auf jeden Fall Gotham aus zwei verschiedenen Perspektiven kennen. Einmal diese wunderschönen Panoramen.
Aber
hier gibt es weniger Licht und weniger Regen.
Ja, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Licht und Regen gehabt, wenn ich ehrlich. Also überleg mal, du hast jetzt hier eine sehr textlastige Serie, aber wenn die atmosphärisch noch ein bisschen mehr mitgearbeitet hätte, aber ich weiß halt auch nicht, ob das inzwischen unrealistische Ansprüche sind, weil die Serie vermutlich schon so ein sehr großes Budget verschlingt. Du hast diese ganzen Stars, die du bezahlen musst. Ich finde es auch irgendwie nicht bezeichnend, aber auch irgendwie doch, dass Matt Reeves zum Beispiel nicht über seine Produzentenposition hinaus beteiligt ist. Also wie wäre das gewesen, wenn er zum Beispiel den Pilot oder das Finale gedreht hätte? Da findet schon so ein Sprung statt zwischen, okay, das ist das Batman Epic Crime Ding, was wir fürs Kino gemacht haben, und das ist das Batman Epic Crime Ding, was wir fürs Fernsehen gemacht haben. Ich weiß allerdings auch, dass das vor allem ein Mii-Problem ist. Viele andere Menschen haben damit überhaupt, weiß nicht, denen fällt das gar nicht auf oder für die spielt das nicht so sehr in die Karten, aber ich muss das kurz erwähnen, eben weil wir von The Batman kommen, der sehr, sehr ausgeprägt eben in dieser Hinsicht ist.
Dann wollen wir doch mal zu einem Schlussfazit kommen. Ich glaube, man hat es schon ein bisschen rausgehört. Wie hat uns die Serie gefallen, Matthias? Was ist dein Schlussfazit? Es ist eine gute Pinguin-Serie.
Es ist, als großer Pinguin-Fan bin ich komplett auf meine Kosten.
Es ist besser als Happy Feet. Es ist besserer Pinguin-Content.
Ich habe Happy Feet leider noch nicht gesehen. Das ist das Schlimme. Also ich bin ein großer Fan von Könige der Wellen. Das ist der Film, wo die Pinguine surfen. Und das ist, glaube ich, der Film, den ich mir am ehesten wieder anschauen würde, wenn es mir nicht so gut geht. Aber wenn es mir mal ganz gut geht und ich merke, eigentlich könnte mein Leben viel schlechter sein, dann werde ich The Pinguin schauen, weil das eine Serie ist, die einen wirklich sehr auf den Boden zieht. Wie gesagt, mein Fazit ist wirklich positiv, nachdem ich das Ganze gesehen habe. Deswegen das vielleicht so auch euch zusprechen als Mut, wenn ihr jetzt die ersten zwei Folgen geguckt habt und euch denkt, so richtig bin ich noch nicht drinne. Ja, die Serie wird nicht das Rad neu erfinden. Sie ist auch nicht ansatzweise so gut wie eines der großen Vorbilder, was im Raum steht. Also weder
Sopranos. Das ist jetzt keine geniale Gangsterserie.
Genau. Ja. Und ihr fehlen manchmal, glaube ich, auch so diese paar Spitzen an Genialität. Also ich hatte gestern jemanden geschrieben, boah, die Serie ist so abgrundtief düster, krass. Und dann kam so zurück, ja, ist es so wie Andor? Und das fand ich dann super interessant, weil ich denke, ja, Andor ist auch super düster, aber Andor geht immer noch so diesen einen Schritt mehr, wo du denkst, okay, und so habe ich Star Wars noch nie gesehen. Und das macht leider die Serie wieder im Hinblick auf so habe ich DC noch nie gesehen und so habe ich Gangster-Serie noch nie gesehen. Sie ist einfach gut darin, was sie macht, und in ein paar Momenten reißt sie dich schon tief hinein in das Dunkel von Gotham. Und ja, also ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin wirklich sehr zufrieden irgendwie mit dem, was das geworden ist, und fühle mich auch ein bisschen durchgeprügelt.
Ich tatsächlich auch. Ich bin nämlich eigentlich gar nicht der große Fan von Gangster-Serien. Ich habe es im Podcast schon mal ein paar Mal erwähnt. Und ich bin auch nicht so der große Fan von Comic-Verfilmungen, die sich komplett dagegen sträuben, comichaft zu sein. Aber bei dieser Serie ist die Charakterarbeit einfach so toll, und vor allem dieser super Schurke Penguin, was die Serie damit macht, dass sie nochmal diesen ikonischen Charakter nochmal so ein Denkmal setzt mit dieser Serie, warum er eigentlich so böse ist und wie böse er sein kann. Und ich kann sagen, haltet durch bis zum Ende. Da findet alles zusammen. Ich habe viel geweint, tatsächlich. Ich habe ein bisschen geweint in der letzten Folge.
Bist du Team Pingu oder Team Sophia?
Hangman oder Pingu?
Ja, Hangman oder Pingu.
Keiner von denen.
Das ist, glaube ich, ein großes Kompliment, was man in dieser Serie aussprechen kann. Ihr habt die Figuren so hässlich gemacht. Ich Max glaub, kann sich nicht mal für ein Team entscheiden.
Das ist doch dieses Gotham, was da gezeichnet wird. Du bist in gar keinem Team am besten in dieser Stadt.
Na, ich bin,
Team Victor.
Ich bin Team Pattinson, aber ja.
Team Victor, wenn dann. Wo ist eigentlich Batman? Genau, das sollte man vielleicht nur erwähnen. Batman,
ja, wo ist er denn?
Der taucht in dieser Serie tatsächlich gar nicht auf. Ist das jetzt eher ein Nachteil oder ein Vorteil?
Ich habe ihn nicht aktiv in der Serie vermisst, eben auch, weil sie es einen sehr leicht macht zu vergessen, dass man hier gerade eigentlich im DC-Universum ist. Also dieser, wir erzählen einen knallharten Gangster-Thriller-Anteil, ist deutlich größer als jegliche Connection, die du irgendwie zu Comics hast. Wenn ich zwischendrin immer mal wieder Maroni und Falcone gesagt wird, wärst du auch komplett aus dem DC-Universum raus. Ich bin jetzt eher gespannt, wie führen sie das jetzt wieder zu dem Batman hin? Weil
das ist ja diese Serie, kann man sagen, das ist so ein Brückenteil, genau, so ein Zwischenstück, was genau zwischen Batman 1 und Batman 2
steht. Wir steigen eine Woche später ein und sind jetzt am Ende der Serie ein paar Wochen vor dem zweiten Teil, in dem es übrigens schneien soll. Und wie geil ist das denn? Schnee
in New York, Gotham.
Ja, außerdem, ja, ich weiß nicht, ich denke oft an den Burton Schnee Batman, und der sieht auch sehr schön aus.
Also Empfehlung von The Penguin für uns, wenn ihr The Batman Fans seid, das ist jetzt die Halbzeit bis zum Start von The Batman Teil 2.
Es ist nicht nur so ein Lückenfüller. Also nee. Das glaube ich, also es ist vielleicht.
Aber es ist jetzt nicht wie so eine MCU-Serie, wo am Ende alles aufgebaut wird. Sagen, jetzt haben wir noch eine Postgrad-Szene und jetzt bauen wir hier das nächste Ding auf. Das macht sie nicht. Sie ist sehr eigenständig.
Könnt auch ehrlich gesagt die Serie schauen, ohne unbedingt jetzt The Batman gesehen zu haben. Und es braucht auch jetzt keine zweite Staffel oder eine Prequel-Staffel oder ein Spin-off oder irgendwas. Also ich finde diese 8 Episoden, und das ist vielleicht auch eine dieser Best-of-HBO-Qualitäten, die hier mit rein in den Mix geworfen wurden. Da ist nicht jemand hingegangen, auch wenn ich das vorhin so geteasert hat mit, naja, es gab da HBO Max und die brauchten halt Content und so. So wie halt Disney Plus dann ganz viele Marvel- und Star Wars-Serien an den Start gebracht hat, sondern, also sicherlich war das auch eine, oder die Hauptbestrebung dahinter. Wir haben einen erfolgreichen Film und müssen das jetzt irgendwie ableiten auf unseren Streaming-Dienst. Aber das, was sie gemacht haben, ist einfach eine sehr, sehr, sehr stabile Serie geworden.
So, jetzt haben wir, glaube ich, genug gesprochen. Yes. Daumen hoch, 4 Daumen hoch. genau, damit sind wir durch mit unserem Segelcheck zu The Penguin. Dann danke dir, Matthias, für das pingutastische Podcast-Abenteuer. Und damit sage ich, habt noch einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.